David, was war das für eine Woche? Trump wird Präsident, die Ampel löst sich auf, beides an einem Tag, ey. Ich muss immer noch klarkommen. Glaubst du, der 6. November wird in die Geschichte eingehen?
Birgit, ich glaube, es gab noch keinen Tag, wo ich in Bezug auf Politik mir so oft gedacht habe, was passiert hier gerade? Also, was ist hier los? Es gibt einiges aufzuarbeiten. Wir sprechen heute natürlich über die beiden Themen der Woche und lassen uns erklären, wie es jetzt weitergeht. In den USA, aber auch in Deutschland. Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin David Schöne.
Und ich bin Berit Ström. Und abgesehen von den beiden Riesenthemen USA und Ampel haben wir natürlich auch noch ein paar andere Meldungen dabei, die diese Woche vielleicht auch einfach ein bisschen untergegangen sind. Wir gucken zum einen nochmal auf das Selbstbestimmungsgesetz. Das gilt seit dieser Woche und wir fragen eine Person, die es schon gemacht hat, wie easy es jetzt eigentlich wirklich ist, da seinen Geschlechtseintrag ändern zu lassen. Und außerdem gucken wir auch nochmal auf den Iran und die Bilder von der protestierenden Frau in Unterwäsche, die diese Woche rumgegangen sind. Und wir sprechen drüber, wo in Deutschland die Leute am zufriedensten sind.
Und damit starten wir rein in die Folge und gucken, welche Insta-Posts bei der Tagesschau die meisten Interaktionen hatten. Und Platz 1 hat diese Woche nichts mit der US-Wahl zu tun. Wer hatte das denn am Mittwochmittag noch gedacht? Es geht nämlich um die Meldung, dass Bundeskanzler Olaf Scholz den Finanzminister Christian Lindner am Mittwochabend entlassen hat. Und das klang so.
Zu oft wurden die nötigen Kompromisse übertönt durch öffentlich inszenierten Streit und laute ideologische Forderungen. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen. Es gibt keine Vertrauensbasis für die weitere Zusammenarbeit. So ist ernsthafte Regierungsarbeit nicht möglich.
Sein genau vorbereitetes Statement vom heutigen Abend belegt, dass es Olaf Scholz längst nicht mehr um eine für alle tragfähige Einigung ging, sondern um einen kalkulierten Bruch dieser Koalition.
Ja, die deutsche Regierung ist geplatzt, Berit.
Ja, wir machen jetzt mal eine ganz kurze Recap, wie es jetzt eigentlich dazu gekommen ist. Also, SPD, Grüne und FDP, die streiten sich ja einfach auch schon richtig lange über den Haushalt und die Wirtschafts- und die Finanzpolitik. Das ist ja auch nichts Neues. Wir haben hier zum Beispiel letzte Woche erst von den zwei parallelen Wirtschaftsgipfeln berichtet, die Scholz und Lindner quasi so als Konkurrenzveranstaltungen ausgerichtet hatten letzte Woche. Und da war es ja irgendwie auch schon nicht so gut mit der Stimmung. Und letzten Freitag ist dann aber nochmal ein neues Papier von Lindner öffentlich geworden. Also eine Liste mit Dingen, die er gerne umsetzen will. Und manche Punkte darauf, die waren einfach so klar das Gegenteil von dem, was SPD und Grüne gut finden und beziehungsweise auch einfach das Gegenteil von dem, was irgendwie mit dem Koalitionsvertrag vereinbar wäre.
Deswegen gab es dann mehrere Treffen zwischen Scholz, Habeck und Lindner und die Stimmung war wohl eh schon ziemlich im Keller. Am Mittwochabend hat sich dann der Koalitionsausschuss getroffen mit allen MinisterInnen zusammen und da wurde dann klar, okay, die kommen einfach nicht mehr zusammen.
Ja, und dann gab es erstmal die Rede von Scholz und er hat dann Lindner eben offiziell entlassen. Und kurz darauf hat dann die FDP erklärt, dass auch die anderen FDP-MinisterInnen zurücktreten wollen. Also Justizminister Buschmann und Bildungsministerin Stark-Watzinger. Bis auf einen Verkehrsminister Wissing, der verlässt stattdessen die FDP und bleibt dafür in seinem Amt.
Ja, ist für mich total viel Neues dabei. Und ich weiß nicht, hast du gesehen, dass es dann danach sogar noch wie so eine Art Zeremonie mit dem Bundespräsidenten gab, der Christian Lindner eine Urkunde in die Hand gedrückt hat?
Oh Gott,
und Scholz,
nein, das klingt extrem unangenehm.
Und genau so war es. Scholz stand da, ganz angespannt, ganz steif. Und der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Christian Lindner eine Urkunde in die Hand gedrückt und hat ihm quasi ja nochmal seinen Dank ausgesprochen und allen anderen MinisterInnen, die auch zurückgetreten sind. Und das war einfach so eine unangenehme Veranstaltung.
Wie so nach so einer Trennung, aber man muss dann trotzdem nochmal irgendwo zusammen hin oder
man
so.
Man muss noch so ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel machen, aber jeder weiß, es ist gar keine gute Miene. Aber naja, theoretisch könnte die restliche Koalition jetzt auch einfach noch bis zu den nächsten Wahlen einfach so weitermachen. Das wäre dann aber eine Minderheitsregierung und die bräuchten, also die Grünen und die SPD, dann für jedes Gesetzesvorhaben Stimmen aus der Opposition. Und das würde vermutlich ziemlich schwierig werden. Deshalb hat Scholz angekündigt, dass er im Januar die Vertrauensfrage stellen will. Also quasi den Bundestag fragen, hey, vertraut ihr mir denn noch? Und wenn die Mehrheit Nein sagt, dann kann er den Bundespräsidenten bitten, den Bundestag aufzulösen. Und dann müssten innerhalb von 60 Tagen Neuwahlen stattfinden, also im März 2025.
also das war jetzt auch eigentlich erstmal nur so die Vorgeschichte. Und weil diese Woche einfach eine sehr besondere Woche ist, starten wir an dieser Stelle auch einfach direkt schon mal mit dem ersten Interview rein. Jan Schippmann von unserem Politikformat, die da oben ist, jetzt bei uns und hilft uns hoffentlich dabei, das alles zu verarbeiten. Hi.
Moin.
Warum ist das genau jetzt passiert?
Naja, es hat sich ja abgezeichnet, ne? Christian Lindner und die FDP haben ja in der letzten Zeit relativ viele Spitzen gesetzt. Es wurde dieses Papier veröffentlicht mit Punkten, die teilweise im Gegensatz stehen zu dem, was eigentlich sich die Ampelpolitik über die letzten Jahre auf die Fahnen geschrieben hat. Und die FDP hat da schon versucht, relativ viele Kontrapunkte zu setzen. Und Scholz wäre blöd gewesen, wenn er sich nicht auch darauf vorbereitet hätte, dass dieser Bruch passiert.
Ja, das hat Lindner ihm in der Rede ja auch vorgeworfen. Die beiden schieben sich ja jetzt gegenseitig ziemlich deutlich die Schuld in die Schuhe. Aber was würdest du sagen, woran genau ist die Ampel denn jetzt gescheitert?
Naja, im Endeffekt an der weltpolitischen Lage und an unterschiedlichen politischen Visionen. So, ich meine, im Endeffekt von Anfang an durch den Angriffskrieg in der Ukraine, durch die Energiekrise und alle großen Aufgaben in der Welt und auch ungeplanten Aufgaben in der Welt hat diese Koalition niemals die Möglichkeit gehabt, sich wirklich zu entfalten, und dann ist der eigene Umgang miteinander dann im Endeffekt so ein bisschen der Breaking Point geworden. So. Ja, und hinten raus gab es dann eigentlich kaum noch irgendwie Optionen, da zusammenzufinden. Man hat ja irgendwann gesehen, das Kind ist in den Brunnen gefallen, die Koalition ist im Endeffekt als Streitkoalition verschrien gewesen in der Gesellschaft auch, die Umfragewerte sind im Keller gewesen, und da hätten die auch jetzt machen können, was die wollen, ehrlich gesagt. Das wäre wahrscheinlich in der breiten Bevölkerung nicht mehr so angekommen, als wäre das jetzt irgendwie das geile Erfolgsprojekt.
Ist es jetzt eigentlich auch gut für beide oder für alle?
Also die Neuwahlen sind ja jetzt gerade so geplant, dass es für März sein wird. Scholz sagt, er will im Januar, am 15. Januar die Vertrauensfrage stellen. Das ist jetzt auch noch die Frage, ob das tatsächlich wirklich erst dann passieren wird. Sowohl Friedrich Merz als auch Christian Lindner machen ja jetzt Druck, dass sofort die Vertrauensfrage gestellt werden soll und dann schon Neuwahlen Ende Januar möglich wären.
Glaubst du, dass das passiert?
Der Druck wird jetzt sehr, sehr groß sein. So, es kann in beide Richtungen gehen. Es gibt Argumente für beide. Das größte Argument für Neuwahlen jetzt direkt, so schnell es geht, ist natürlich die Wahl in Amerika und die Situation in der Ukraine, die jetzt wirklich kritisch wird. So. Das heißt, die Bundesregierung sollte so schnell es geht wieder handlungsfähig sein. Vielleicht dröseln wir das mal ein bisschen auf. Ist das gut, dass das jetzt passiert? Kann man auch unterschiedlicher Meinung sein? Ich glaube, ja, dass das gut ist, weil im Endeffekt ist es ein immerwährendes Missverständnis in dieser Koalition, das jetzt endlich aufgelöst wird. Und wenn das so weitergegangen wäre bis nächsten Herbst, dann wäre das, glaube ich, schwierig geworden. So, im Endeffekt müssen wir jetzt drauf schauen, was bedeutet das? Wir haben bald Weihnachten. So, das ist ein großer Knackpunkt. So,
das stimmt.
Da müssen wir drauf schauen. So, keiner will eigentlich Wahlkampf über Weihnachten. So, keiner möchte anstelle von irgendwelchen Weihnachtsfilmen im Fernsehen Kanzlerduelle haben. So, das muss man sich mal vorstellen. So ein bisschen. Jetzt gerade sagen alle, es wäre voll geil, wenn die Bundesregierung jetzt sofort klare Verhältnisse schafft. So, aber es würde halt einfach bedeuten, dass wir über Weihnachten hinweg einen brutalen Wahlkampf haben werden. So.
Und dann auch die kommenden Legislaturperioden immer wieder, ne? Die Wahl würde ja dann immer dann stattfinden.
Ja, es gibt einen gewissen Spielraum. Ich glaube, Pi mal Daumen so zwei Monate Spielraum. Aber es wäre immer ein Winterwahlkampf in der nächsten Zeit. So. Mhm. Und das ist halt das Krasse daran. So.
Das ist einfach richtig nervig.
Das muss man sehen. So. Irgendwie, man muss vor allen Dingen auch sagen, die Parteien müssen die Chance haben, sich auch irgendwie aufzustellen. So. Also für mich ist noch nicht klar, dass Olaf Scholz der Kandidat der SPD wird. So, das wäre, also die SPD würde ein riesiges Risiko eingehen, mit einem sehr, sehr unbeliebten Kandidaten an den Start zu gehen, gerade so, ne, in dieser Situation. Das heißt, die müssen irgendwie erstmal die Fronten klären. Dann müssen die Parteien generell jetzt schauen, wie stellen sie sich programmatisch auf. Also es muss ja ein Wahlprogramm ausgearbeitet werden. Das machst du nicht mehr eben so in zwei Wochen. So. Das heißt, da wird jetzt sowieso mit Hochdruck gearbeitet, und wir können ja vielleicht noch darüber sprechen, dass Robert Habeck heute offiziell seine Kanzlerkandidatur verkündet.
Kanzler-Ära.
Genau, er hat ein Video gedroppt, wo kleine Swiftie-Reference drin ist, aber auch halt, was ich sehr erstaunlich finde, ist, wie das jetzt schon an den Start gebracht wird. Das ist ja hoch durchchoreografiert. So.
Und, das muss schon ein bisschen länger produziert gewesen sein, eigentlich, ne?
Die sind da schon länger dran, so, und das ist natürlich, also das zählt wieder auf das ein, was ich eben gesagt habe, so, das war abzusehen, ne? Irgendwie alle, es wären ja dumm gewesen, sich da irgendwie nicht drauf vorzubereiten. Trotzdem gibt es jetzt so ein paar Breaking Points, wo man sagen muss, okay, das wird die Zukunft dieses Wahlkampfs definieren und das ist halt insbesondere halt einfach der Zeitpunkt.
Nochmal ganz kurz auf die Metaebene, weil du das auch vorhin schon angedeutet hast, so krasse Ampelverdrossenheit und so, deswegen, also jetzt mal abgesehen davon, dass es ein mega ungünstiger Zeitpunkt ist, habe ich mich schon auch so ein bisschen gefragt, ist das jetzt vielleicht wenigstens gut, so für so ein Demokratiegefühl allgemein, weil ich hatte halt schon auch den Eindruck, so jeder Ampelbeef, den es gab, hat immer noch mal ein Stück weit mehr drauf eingezahlt, dass Leute, die sowieso schon so ein bisschen desillusioniert waren, halt noch mehr gesagt haben, ja, die da oben machen eh, was sie wollen.
Ja, also ich meine immer noch, ist es wichtig, weil es gerade ein Signal bringt, weil wenn man jetzt in dem gleichen Modus bis nächsten September weitergemacht hätte, dann wäre das schon ein Auslöser für weiteren Verdruss, meiner Meinung nach. Deswegen, ich bin der Meinung, dass es gut ist, dass dieses Missverständnis dieser Ampelkoalition jetzt aufgelöst wurde. Und jetzt muss man sehen, wie sich die einzelnen Parteien positionieren. Jeder will jetzt natürlich auch sein Narrativ spinnen. So, irgendwie Lindner sagt, das war ja von Scholz alles schon so geplant und so. Und man, der wollte ja eh nicht unsere konstruktiven Lösungen angehen. Scholz sagt irgendwie, Lindner hat alles blockiert und mein Vertrauen gebrochen. Da ist schon so ein bisschen auch Sommerhaus der Stars-Vibes drin gerade. aber ich glaube, es ist gut, dass die Parteien jetzt auch als individuelle Player jetzt nochmal wieder wahrgenommen werden und nicht als diesen Ampelbrei.
Ja. Also wir wissen natürlich jetzt noch nicht genau, wann dann die Vertrauensfrage gestellt wird und wann dann die Neuwahlen stattfinden, aber es muss ja eigentlich auch noch ein Haushalt für 2025 beschlossen werden. Also jetzt erstmal auf die kurze Sicht für die nächsten paar Wochen, wie geht's denn jetzt weiter? Wie ist die Regierung bis dahin aufgestellt?
Ich sehe kein Szenario, in dem dieser Haushalt jetzt noch beschlossen wird, ehrlich gesagt. Was natürlich jetzt wichtig wird, ist, Scholz hat jetzt gesagt, dass er bis Ende des Jahres die wichtigsten Gesetzesentwürfe der Ampel zur Abstimmung stellen wird. Und da fragt sich natürlich jetzt jeder auch, ja, was bringt dir das so? Weil du hast keine Mehrheiten für das Ding. Und Friedrich Merz hat gesagt, wenn die Vertrauensfrage nicht vorher gestellt wird, dann gibt es auch keine Zusammenarbeit. Ich glaube, dass das punktuell ein Bluff ist. So, ich glaube, gerade bei der Umsetzung der Asylrichtlinie wird eine Union gesprächsbereit sein. So, irgendwie, wenn sie da auch ja ein Stück weit auch ein Entgegenkommen bekommt, weil das ist ein Thema ist, was für die wahnsinnig wichtig ist. Beim Abbau der kalten Progression wird die FDP mitmachen. So, das ist ein Lindner-Thema gewesen. Da wären sie ja wirklich unglaubwürdig, wenn die das jetzt absägen würden. Das heißt, punktuell würden Gesetzesentwürfe durchgehen. Da bin ich mir sehr sicher. So, das heißt, da wird auch gerade viel gepokert. Aber Scholz hat natürlich keine Kontrolle mehr drüber.
Ja, wir lassen uns noch einmal ganz zum Abschluss drauf gucken, wann auch immer die Wahlen stattfinden werden. Also gerade sieht es ja vor allem für die CDU einfach sehr gut aus. Letzte Sonntagsfrage 32-33%. Mit wem könnten die eigentlich zusammen regieren?
Das wird sich zeigen. So, ich meine, die offensichtlichste Option wäre eine noch immer sogenannte GroKo unter Schwarz-Rot. Aber ganz ehrlich, ich sehe auch, wenn da irgendwie sehr viele Ressentiments innerhalb von Unionsstrukturen sind, auch Schwarz-Grün noch immer als eine Option. Also, Robert Habeck bringt sich in Stellung. Man sieht jetzt schon, dass der Grünen-Wahlkampf komplett über die Person Habeck gehen wird. So.
Ja,
und es ist kein Geheimnis, dass Robert Habeck auch inhaltlich da deutlich mittiger abzielt, als das viele andere in seiner Partei tun. Ist möglich. Da ist halt die Frage, wird es diese Mehrheiten geben? So, also hängt sicherlich auch viel davon ab, ob die FDP es nochmal reinschafft und ob irgendwer nochmal mit der FDP in der nächsten Zeit zusammenarbeiten möchte. Das ist ja auch nochmal so ein Thema.
Ich glaube, Lindner hätte das ganz gerne so, oder?
Ja, also ganz ehrlich, wird es nicht, meiner Meinung nach, aber you never know, wenn es für Schwarz-Gelb reichen würde, dann ist das die präferierte Option für einen Friedrich Merz. Das ist ganz klar und da muss man jetzt mal schauen, wie es ausgeht. Für Friedrich Merz sieht das natürlich wahnsinnig gut gerade aus. Man muss immer sehen bei allen Argumenten, dass es natürlich auf der einen Seite die Sachebene gibt, dass dieses Land handlungsfähig bleiben muss in sehr krisenerschütterten Zeiten, das ist, glaube ich, allen klar. Natürlich muss man aber auch sagen, dass bei jeder Forderung da auch immer so ein bisschen parteipolitisches Taktieren mitschwingt. Je kürzer der Wahlkampf ist, desto weniger Chancen gibt es, sich in die Nesseln zu setzen bei manchen Themen. So. Und ich meine, wenn man auf 2021 schaut, Olaf Scholz hat damals ja nicht gewonnen, weil er so einen mega geilen Wahlkampf gemacht hat, sondern weil seine Konkurrenten, siehe Armin Laschet und sein Lachen, siehe Annalena Baerbock und ihr Buch, sich in Fettnäpfchen gesetzt haben. So. Und je kürzer dieser Wahlkampf wird, desto weniger besteht die Chance, reinzuscheißen.
Ich habe aber auch das Gefühl, dass er umso emotionaler werden kann, weil es eigentlich gar nicht so viel Zeit gibt, eben noch so viel inhaltliche Punkte so aufzustellen, oder?
Er wird sehr, sehr zugespitzt werden. So, das, darauf können wir uns vorbereiten. Das ist auch nochmal ein Learning aus dem US-Wahlkampf so. Und man muss natürlich gucken, je krasser es wird, desto schwieriger wird es auch werden, am Ende wieder zusammenzufinden. So. Und ich glaube, das ist auch ein Learning, das man jetzt nochmal irgendwie ziehen muss am Ende. Die Ampel ist mit unterschiedlichen politischen Visionen zusammengekommen und ist daran krachend gescheitert. Und ich glaube, das ist ein Learning, was jetzt auch nochmal alles dominieren wird. Es werden sich am Ende alle zweimal überlegen, ob man vielleicht mit einem Partner zusammenkommt, wo das Regieren am Ende sehr, sehr schwierig wird. Und ich glaube, dass am Ende eher der Safe Way der ist, der gegangen wird. Wenn ich heute wetten müsste, dann glaube ich, dass die präferierte Option noch immer eine GroKo wäre am Ende von einem Kanzler Merz. Aber das ist nicht festgelegt. Unter realistischen Bedingungen. Ne? Also wenn Schwarz-Gelb möglich wäre, dann wäre das wahrscheinlich die Hauptoption. Aber das wird ziemlich sicher nicht sein.
Wir werden sehr viel zu besprechen haben in den nächsten Wochen. Danke dir für deine Einschätzung. Das war Jan Schipmann von unserem Politikformat, die da oben.
Und eigentlich waren wir ja noch bei den Tagesschau-Posts und auf Platz 2 bis 5 sind alles Themen, die mit der USA zu tun haben. Und die gehen wir jetzt nicht alle einzeln durch, sondern starten einfach direkt in den nächsten großen Themenblock USA.
This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Oh.
So hört sich der neue US-Präsident an, Donald Trump. Berit, hast du so eine Watchparty über Nacht gemacht, so wie es bei vielen auf Instagram gesehen haben, die sich so mit Decken und Matratzen ins Wohnzimmer irgendwie gelegt haben und die Wahl geschaut haben?
Nee, auf gar keinen Fall. Also zum einen, weil ich einfach wusste, dass es eine sehr anstrengende Arbeitswoche wird und ich einfach meinen Schlaf brauche. Und auch, weil ich das so schlimm aufregend auffinde, dass ich das nicht kann. Ich will dann lieber das Ergebnis haben und vorher einfach durchschlafen.
Ja, das stimmt. Vor allem, man weiß ja, dass man nur jede Stunde immer mal was Neues erfährt und dann wieder warten müssen und man ist müde. Und wenn man jetzt weiß, was an dem Mittwoch noch alles passiert ist, bin ich ganz froh, dass ich einigermaßen Schlaf hatte.
Ja, also wie gesagt, es war schon relativ früh am Mittwochmorgen, recht eindeutig. Am Vormittag ging dann nach den Swing States Pennsylvania, North Carolina und Georgia auch nach Wisconsin an die Republikaner. Und spätestens dann war klar, dass Harris das Rennen zahlenmäßig einfach nicht mehr gewinnen kann.
Ja, Donald Trump hat seine Victory Speech aber natürlich schon kurz vorher gehalten. Darin spricht er davon, dass er das Land heilen und wieder vereinen wolle. Dass es Zeit sei, die Spaltung der vergangenen 4 Jahre hinter uns zu lassen. Er sagt aber auch, dass ihn nichts daran hindern werde, die Versprechen zu erfüllen, die er gemacht hat. Damit könnte er zum Beispiel meinen, Massendeportationen von illegalen EinwanderInnen, Behörden und Justiz auf seine Linie bringen oder seine politischen GegnerInnen verfolgen.
Ja, ganz schön krass alles. Und wie das jetzt passieren konnte und wie es jetzt weitergeht, darüber sprechen wir jetzt mit der ARD-Korrespondentin Isabel Karras. Die ist eigentlich im Studio Washington, aber heute sprechen wir mit ihr in Pennsylvania. Hi.
Hi zurück.
Wie ist die Stimmung so kurz nach der Wahl?
Also in Philadelphia haben fast 80% der Menschen die Demokraten gewählt. Das ist hier wirklich eine der demokratischen Hochburgen in Pennsylvania, ja im sozusagen entscheidenden Swing State. Hier ist die Stimmung dementsprechend eher gedrückt. Man konnte das wirklich doll merken auf den Straßen. Also am Wahltag selbst war hier super viel los, war auch ganz tolles Wetter. 24, 25 Grad, Sonnenschein, da waren die Leute wirklich
voll warm.
Total warm, ja, für Anfang November. Und da waren viele Leute hier wirklich noch euphorisch und sehr hoffnungsvoll. Und am Tag danach war es dann wirklich wie leergefegt, auch in der Innenstadt. Da hatte ich Probleme, noch mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und viele haben auch gar nicht mehr so richtig Lust gehabt, über die Wahl zu sprechen. Aber das ist natürlich hier in der Stadt wirklich anders als zum Beispiel in den ländlicheren Regionen.
Es wurde ja im Vorhinein schon viel drüber spekuliert, was denn passiert, wenn Harris gewinnt und die RepublikanerInnen das vielleicht nicht akzeptieren wollen. Ich habe mit jemandem gesprochen, hat Freundinnen in den USA und die meinten, dass sie glauben, dass richtiges Chaos entstehen würde, wenn Harris gewonnen hätte. Jetzt hat Trump gewonnen. Gibt es denn jetzt auch Widerstand zu erwarten seitens der DemokratInnen?
Nee, da gibt's keine Form von Widerstand. Also Kamala Harris ist ja dann auch vor ihre Anhängerinnen und Anhänger getreten. In Washington D.C. hat da eine starke Rede, wie ich finde, gehalten und hat natürlich das Wahlergebnis anerkannt. Sie hat auch im Vorfeld schon mit Donald Trump telefoniert und ihm zum Wahlsieg gratuliert. Für die Demokraten ist das natürlich eine wirklich riesige Niederlage. Anders kann man es nicht beschreiben. Aber dass das Ergebnis nicht akzeptiert werden könnte, ich glaube, das stand nie zur Debatte. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass bestimmt zivilgesellschaftliche Bewegungen nochmal neuen Schwung bekommen, jetzt in einer zweiten Amtszeit von Donald Trump, weil die Leute eben wissen, okay, auf hoher politischer Ebene werden unsere Interessen wahrscheinlich nicht verfolgt, also kümmern wir uns vielleicht auf lokaler Ebene einfach nochmal selbst mehr als zuletzt.
Okay, dann gucken wir uns jetzt trotzdem nochmal kurz an, was da jetzt eigentlich passiert ist, beziehungsweise woran es gelegen hat. Also warum haben so viele Menschen einen Mann gewählt, der ja offensichtlich demokratiefeindlich ist und populistisch und Fake News betreibt und Hass und Hetze verbreitet?
Also hier im Gespräch mit ganz vielen Menschen ist mir vor allem immer wieder der Aspekt wirtschaftliche Sorgen begegnet. Also viele Amerikanerinnen und Amerikaner haben das Gefühl, ihnen geht's heute finanziell nicht besser als noch vor 4 Jahren, als eben Donald Trumps letzte Amtszeit zu Ende gegangen ist. Und ich habe auch ganz häufig gehört, dass sie gesagt haben oder viele Menschen gesagt haben, Trump, der ist doch ein Businessman, also weniger Politiker, der wird sich aus ihrer Sicht darum kümmern, dass Menschen finanziell besser versorgt sind, besser als jetzt unter der Biden-Regierung. Und Trump hat sich ja auch wirklich als so jemand präsentiert, also als der Kämpfer gegen die vermeintlich elitäre Regierung, die die Sorgen der normalen Menschen ignoriert. Und ich glaube, das spielt auch wirklich eine Rolle, wenn es um bestimmte Wertevorstellungen von eher konservativen Menschen geht, oft hier vor allem in den eher ländlich geprägten und dann auch traditionell konservativen Regionen in den USA. Da fühlen sich eben viele Menschen nicht mitgenommen von bestimmten kulturellen Veränderungen. Die haben das Gefühl, die Demokraten, die interessieren sich gar nicht für unsere Interessen, für unsere Wertevorstellungen, wenn es jetzt zum Beispiel um Religion geht oder um das klassische Familienbild. Das haben mir in den letzten Tagen auch einige Leute erzählt.
Okay, aber dann nochmal weg von den Wählerinnen und hin zu den KandidatInnen. Was ich mich eigentlich auch schon gefragt habe, als es dann soweit war, dass Harris für Biden sozusagen eingesprungen ist, ob das am Ende aber halt ein Nachteil werden kann. Also hatte Harris am Ende vielleicht doch zu wenig Vorlaufzeit, weil sie so spät erst in den Wahlkampf eingestiegen ist.
Ja, das wird auf jeden Fall momentan auch diskutiert, zusammen mit verschiedenen anderen Punkten. Also die Frage, hätte Joe Biden früher aus dem Präsidentschaftsrennen aussteigen sollen, die ist natürlich groß. Dann wird aber auch darüber gesprochen, hätte es vielleicht doch innerhalb der Demokratischen Partei noch eine Art schnelle Vorwahl geben sollen, anstatt dass man sich einfach direkt auf Kamala Harris als Kandidatin einigt. Es wird auch viel darüber gesprochen, inwiefern man sich weniger auf die Strategie hätte konzentrieren sollen, Trump eben als demokratiefeindlich zu bezeichnen, was vielleicht auch dazu geführt haben kann, dass gerade bei vielen Menschen sich auch so eine Art Widerstand geregt hat, weil sie der Meinung sind, wir sind doch aber gar nicht demokratiefeindlich, nur weil wir diesen Kandidaten wählen wollen. Ja, da gibt's also gerade richtig viel, über das gesprochen wird, und ich wette, das wird auch in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen und wahrscheinlich sogar in den nächsten Monaten noch weitergehen. Da muss ganz viel aufgearbeitet werden, weil wir haben es schon gesagt, für die Demokraten hätte es ja wirklich nicht viel schlechter laufen können. Sie haben auch die Mehrheit im Senat verloren, das Rennen ums Repräsentantenhaus, das ist noch offen, aber das zeigt ja schon, dass das insgesamt auch ein demokratisches Problem ist und nicht nur ein Problem rund um Kamala Harris.
Jetzt ist Trump erst ab dem 20. Januar offiziell im Amt. Kannst du einmal kurz erzählen, was dann ab Januar wahrscheinlich so seine nächsten Schritte sein werden? Gibt es etwas, worauf wir uns einstellen können?
Ja, da gibt's momentan natürlich auch noch ein großes Fragezeichen. Man kann sich oder viele Expertinnen und Experten können sich in den USA aber sicherlich vorstellen, dass Trump als erstes versuchen würde, einige von Präsident Bidens Entscheidungen sofort rückgängig zu machen, um da quasi seine eigene politische Agenda wieder zu beleben. Er könnte mit Sicherheit direkt wieder aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen. Das hat er ja auch in seiner letzten Amtszeit schon gemacht und er hat es auch diesmal wieder angekündigt, hat gerade neulich in einem Interview gesagt, dass das aus seiner Sicht ein einseitiges und lächerliches Abkommen sei. Also das wird sicherlich passieren. Und was er im Wahlkampf auch immer wieder angekündigt hat, sind Massenabschiebungen von illegalen Migrantinnen und Migranten. Da hat Trump ja von den größten Massendeportationen in der Geschichte der USA gesprochen. Dieses Thema Einwanderung, Grenzsicherheit war ja bei ihm das zentrale Thema eigentlich in seiner Wahlkampfkampagne. Und das wäre sicherlich auch etwas, womit wir rechnen müssten. In zu Beginn auch schon von seiner zweiten Amtszeit.
Du hast es jetzt gerade eben auch schon gesagt, dass der Senat, der ist schon an die Republikaner gegangen, das Repräsentantenhaus, das ist noch offen. Deswegen nochmal auch die Frage, so was das jetzt eigentlich auch alles so langfristig für so die demokratischen Strukturen von der USA bedeutet, weil da wird ja jetzt dann doch einiges umgewälzt und ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist schon nochmal krasser als bei der letzten Amtszeit von Trump wahrscheinlich.
Ja, also wenn Trump dann auch noch oder die Republikaner auch noch die Mehrheit im Kongress hätten, dann könnte Trump als Präsident gewissermaßen durchregieren, kann man glaube ich sagen. Aber ich glaube, was man auch sehen muss, allein dieser Wahlsieg jetzt schon, der hat wahrscheinlich das Potenzial, diese politische Spaltung, die es in den USA ja auch in den ganzen letzten Jahren schon gegeben hat, eher noch weiter zu vertiefen, weil wir haben das in den letzten Wochen so doll mitbekommen. Trump hat ja im Wahlkampf bis zum Wahltag selbst immer wieder Verschwörungserzählungen verbreitet und Lügen verbreitet, zum Beispiel, dass bei den Wahlen betrogen wurde, gerade in Bezug auf Pennsylvania. Also damit hat er ja allein schon dieses Vertrauen in den demokratischen Prozess tatsächlich untergraben und ich meine, vor 4 Jahren seine Lüge rund um die vermeintlich gestohlene Wahl, die haben wir da noch gar nicht erwähnt. Er hat im Zusammenhang mit den Hurricanes, die hier zuletzt über große Teile des Landes gefegt sind, Verschwörungserzählungen verbreitet, von wegen das Geld der Regierung für die Katastrophenhilfe, das ginge an Migrantinnen und Migranten. Also all sowas hat jetzt schon aus meiner Sicht dazu geführt, dass es da gewissermaßen Widerstand gibt oder auf jeden Fall Zweifel am Vertrauen in gewisse Institutionen. Und allein das ist ja für die amerikanische Demokratie jetzt schon eine Riesenherausforderung und wird wahrscheinlich auch weiterhin eine Riesenherausforderung sein in seiner zweiten Amtszeit.
Aber jetzt nochmal ganz blöd gefragt, also klar, die Stimmung und die Gesinnung gegen die Demokratie ist das eine, aber der rechtliche Rahmen ist natürlich das andere. So, kann es sein, dass er das Land so umkrempelt, dass er länger als nur die nächsten 4 Jahre Präsident bleiben wird?
Also das ist nicht so einfach. Das ist ein langwieriger politischer Prozess, weil diese Amtszeit für einen Präsidenten, die auf 8 Jahre begrenzt ist, auch meiner Meinung nach in einem bestimmten Verfassungszusatz festgeschrieben ist. Und um den eben zu ändern, das ist jetzt nicht etwas, was Trump, nur weil er dann Präsident ist, quasi mit einem Fingerschnipsen tun könnte. Also ich glaube, da steht schon relativ viel dahinter, was dann irgendwie insgesamt angestoßen werden müsste, damit daran gerüttelt werden kann. Ich glaube, so einfach ist das letztendlich nicht. Was Trump aber angekündigt hat, ist ja, dass er beispielsweise das Justizsystem, das wir so aktuell kennen, in den USA umbauen will, sodass er beispielsweise auch die Möglichkeit hätte, seine politischen Gegnerinnen und Gegner zu verfolgen. Er möchte seine eigenen juristischen Prozesse natürlich in den Griff kriegen und die im besten Fall einstellen. Also solche Sachen, die werden mit Sicherheit eine Rolle spielen.
Und was bedeutet diese Wahl für Europa? Also Deutschland bzw. die EU muss ja trotzdem auch mit den USA zusammenarbeiten, zum Beispiel in der NATO, aber natürlich auch wirtschaftlich. Was bedeutet das ja quasi für uns und kann sein Wahlsieg eventuell auch hier rechte Tendenzen stärken?
Das wird zumindest befürchtet, also dass Trumps Wahlsieg auch rechten Kräften weltweit Aufschwung gibt und quasi Auswirkungen hat auf Demokratien auf der ganzen Welt. Seine Rhetorik und seine politischen Vorstellungen, da steht ja vor allem immer dieses Motto America First im Vordergrund, also dass er die nationalen Interessen nach vorn stellen will. Das kann sicherlich auch eine Art Modell sein für andere Länder, auch in der EU. Und auch was Außenpolitik angeht, also ich denke mal, die Rolle der USA in der NATO, die könnte sich unter Präsident Trump mit Sicherheit wieder verändern, könnte vielleicht auch andere Länder dazu motivieren, da irgendwie eine eigenständigere Position, nenne ich es mal, einzunehmen und vielleicht kritischer auf solche internationalen Bündnisse zu schauen. Also all sowas wird sicherlich gerade diskutiert, auch in vielen europäischen Ländern, auch wenn man erstmal natürlich darauf hofft, dass auch eine internationale Zusammenarbeit mit einem Präsidenten Trump möglich ist.
Wir werden es weiter beobachten. Danke dir für deine Einschätzung. Das war Isabel Karas aus dem ARD-Studio Washington, aber heute in Philadelphia.
Ganz genau. Dankeschön.
Und wenn ihr mehr zum Thema hören wollt und was die Wahl von Trump jetzt bedeutet, dann schaut doch auch mal bei dem YouTube-Kanal von die da oben vorbei. Die haben zu dem Thema ein Video gemacht und verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Das war es jetzt aber quasi mit den Tagesschau-Posts und damit im Prinzip auch mit den Interviews. Und wir schauen jetzt nochmal auf die anderen News.
In Sachsen gab es am Dienstag eine Großrazzia. 8 Männer wurden dabei festgenommen. Die sollen einer mutmaßlich rechtsterroristischen Neonazi-Vereinigung angehören. Die Gruppe nennt sich die Sächsischen Separatisten, Abkürzung SS. Und die sollen sich mit Waffen auf einen sogenannten Tag X vorbereitet haben. Erstmal kurz zu den Sächsischen Separatisten. Die soll es schon seit 2020 geben. Insgesamt sollen ca. 15 bis 20 Personen dazugehören und die sollen alle ziemlich jung sein. Die 8 Männer, die jetzt festgenommen wurden, sind zwischen 21 und 25 Jahre alt und in der Gruppe soll es aber auch Minderjährige geben.
Das ist so krass, oder? Dass sie so jung sind. Also wenn ich so an Reichsbürger oder sowas denke, dann denke ich halt immer an RentnerInnen, die sich irgendwie bewaffnen, aber nicht an so 20-Jährige oder noch jünger. Also dieser Tag X, auf den sich die sächsischen Separatisten vorbereiten, den stellen sie sich so vor. Die gehen irgendwie davon aus, dass es irgendwann einen staatlichen und gesellschaftlichen Zusammenbruch in Deutschland geben wird. Wann oder warum genau, das wissen wir nicht, aber einfach irgendwas mit Kollaps. Also das klingt jetzt irgendwie flapsig, aber konkreter wird es leider auch in deren Beschreibungen nicht. Und den wollten sie dann laut Bundesanwaltschaft dafür nutzen, um mit Gewalt in Sachsen und auch in anderen ostdeutschen Bundesländern sowas wie einen neuen NS-Staat zu errichten. Und zu diesen krassen Umsturzfantasien gehören auch richtig viele rassistische und antisemitische Ideen. Also nach dem Umsturz wollen sie zum Beispiel auch aus ihrer Sicht unerwünschte Menschen entfernen, also Stichwort ethnische Säuberung. Und für diesen angeblichen Tag X soll die Gruppe auch Militärtrainings gemacht haben. Also die haben geübt, wie man mit Waffen umgeht, verschiedene Kampftechniken, Patrouillengänge und sowas. Und das nötige Equipment wie Helme oder Gasmasken hatten sie sich wohl auch schon besorgt. Und das alles haben das LKA Sachsen, das Bundeskriminalamt und der Verfassungsschutz rausgefunden.
Ja, dann ist da halt eben noch die Frage nach AfD-Verbindungen. Eins der Mitglieder von den sächsischen Separatisten ist auf jeden Fall AfD-Stadtratsmitglied in Grimma. Das ist eine knapp 30.000 Einwohnerstadt in der Nähe von Leipzig. Und er ist Schatzmeister von der Jungen Alternative in Sachsen, also der Jugendvereinigung der AfD. Ob die anderen Festgenommenen in Verbindung mit der AfD stehen, ist noch nicht ganz klar. Mehrere Medien, wie zum Beispiel der NDR oder der Spiegel, berichten, dass noch mindestens 2 weitere von ihnen AfD-Connections haben, beziehungsweise Mitglieder bei der Jungen Alternative sein sollen. Aber die Junge Alternative wolle sich auf Anfrage nicht äußern und auch die AfD hat nichts beantwortet. Ein AfD-Sprecher meinte aber, die AfD habe nichts mit der Gruppierung zu tun, weder inhaltlich noch organisatorisch.
Es soll übrigens auch noch 7 weitere Beschuldigte geben, die seien aber noch auf freiem Fuß. Und für mich fühlt sich das auch einfach sehr, sehr nah an. Grimma ist halt einfach eine halbe Stunde von mir und nach den Informationen von NDR und Spiegel soll einer von denen, die noch festgenommen worden seien, die ja angeblich auch AfD-Verbindungen haben, sogar Stadtteilpolitik hier in Leipzig gemacht haben. Also sehr nah an zu Hause für mich.
Ja, das 15 bis 20 Personen, das hört sich erstmal so wenig an. Aber wenn man sich mal reinliest und hört, was die schon alles geplant haben, was die für Vorkehrungen getroffen haben, was die für Equipment besorgt haben, ist es, glaube ich, ganz gut, dass das jetzt aufgedeckt wurde. Seit dem 1. November ist in Deutschland das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft getreten. Praktisch aber erst seit diesem Montag, weil am Freitag Feiertag war. Jetzt können Personen einfacher ihren Vornamen und ihren Geschlechtseintrag ändern lassen. Sie können frei wählen zwischen weiblich, männlich, divers oder einfach gar keinem Geschlechtseintrag. Und das geht ganz einfach beim Standesamt mit einer Selbstauskunft. Für Minderjährige gilt das Gesetz erst ab 14 und das auch nur, wenn die Sorgeberechtigten den Antrag für sie abgeben. Allein in Berlin sollen bisher über 1000 Anträge eingegangen sein.
Ja, das ist natürlich vor allem wichtig für nicht-binäre und trans- und intergeschlechtliche Menschen. Ganz kurze Erklärung nochmal, trans ist ein Überbegriff für Menschen, die nicht das Geschlecht haben, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Nicht-binär ist ein Überbegriff für Menschen, die weder männlich noch weiblich sind. Also bei trans und bei nicht-binär geht es halt in erster Linie um die Geschlechtsidentität von einer Person. Und bei Interpersonen, da passen die angeborenen körperlichen Merkmale nicht zu den gängigen Vorstellungen von männlich und weiblich.
Bei den meisten geht es also darum, dass ihr eingetragenes Geschlecht oder ihr eingetragener Vorname nicht damit übereinstimmt, wie sie sich fühlen oder identifizieren. Deswegen ist es auch nicht nur ein rein bürokratischer Akt, sondern gibt den Personen ein Stück weit ihre Selbstbestimmung zurück. Deshalb heißt das Gesetz auch Selbstbestimmungsgesetz. Weil damit können Menschen selbst entscheiden, was auf ihrem Pass steht, ohne psychiatrisches Gutachten und auch ohne Gerichtsentscheid.
Ja, und das alles, das hätte man nämlich gebraucht vorher, laut transsexuellen Gesetz, um dann eben den Namen und den Geschlechtseintrag zu ändern. Und das war dadurch nicht nur eine sehr lange und auch eine sehr teure Prozedur für die Leute, die das gemacht haben, sondern das war auch einfach diskriminierend gegenüber nicht-binären, trans- und intergeschlechtlichen Menschen. Das hat sogar auch das Bundesverfassungsgericht mehrmals bestätigt.
Okay, also das Selbstbestimmungsgesetz hat jetzt das alte Transsexuellengesetz abgelöst. Aber wie einfach ist denn das neue Gesetz und der Gang zum Amt wirklich? Das haben wir mal bei Jani Markowski nachgefragt. Jani ist 26 Jahre alt und nicht binär, also weder männlich noch weiblich. Jetzt am Montag hat Jani den Geschlechtseintrag in divers ändern lassen und das geschlechtsneutrale Pronomen they gewählt, angelehnt an das englische they. Jani ist eine der ersten Personen in Deutschland, die das neue Selbstbestimmungsgesetz in Anspruch genommen hat.
Das ist auch krass, ne? Wenn man so die einfach so die erste Person auf dem Amt ist.
Bei meinem Standesamt war das relativ unkompliziert. Ich musste einfach nur eine schriftliche Anmeldung denen schicken. Und das habe ich auch per E-Mail gemacht, sobald es möglich war, 1.8.00. Dann musste ich so einen Monat warten, bis sie mir einen Termin zugeteilt haben. Das heißt, das konnte ich nicht aussuchen. Ich war die erste Person von meinen SachbearbeiterInnen. Das heißt, sie hatten noch so ein bisschen... So, wie funktioniert das jetzt genau mit dem Formular? Jetzt kommen als nächstes natürlich noch Termine für Personalausweis und Passneubeantragung. Und dann ja mal schauen, was ich alles für Dokumente dann noch umändern lassen muss. Also es wird schon noch ein bisschen Arbeit auf mich zukommen und wahrscheinlich auch ein paar Kosten. Aber das Wichtigste ist erstmal geschafft und das ist schon eine große Erleichterung. Also ich freue mich sehr, dass ich jetzt auf Papier das habe.
Auch wenn das Selbstbestimmungsgesetz jetzt so als Meilenstein für die Rechte von queeren Menschen gefeiert wird, gibt es schon auch immer noch Kritik von LGBTQ-Verbänden daran. Also vor allem wegen zwei Punkten. Und zwar erstmal muss man vom Antrag bis zum Termin 3 Monate warten. Also es ist quasi so eine Art Bedenkzeit schon eingebaut für 3 Monate. Und KritikerInnen finden das halt einfach unnötig, weil solche Fristen eigentlich nicht üblich sind. Also wenn man heiraten will, was ja auch eine sehr große Lebensentscheidung ist, gibt es ja auch keine Bedenkzeit vorher. Und der zweite Kritikpunkt, da geht es tatsächlich um den Kriegsfall, weil im Kriegsfall darf man seinen Geschlechtseintrag nicht mehr ändern lassen und Änderungen aus den letzten 2 Monaten dürfen zurückgenommen werden. Und das ist im Prinzip ja schon auch quasi die Unterstellung, dass Menschen ihren Geschlechtseintrag ändern lassen würden, um dem Kriegsdienst zu entgehen. Und darin sehen viele KritikerInnen eben auch einen Nachteil für Menschen, die ihren Eintrag von männlich auf weiblich oder divers ändern lassen und ja vielleicht auch 2 Monate vorher noch nicht wissen können, dass es vielleicht zum Kriegsfall kommen wird.
Ja. Es gab aber auch viele GegnerInnen von dem neuen Gesetz. Zum Beispiel haben die Union und die AfD im Bundestag dagegen gestimmt. Sie haben Angst, dass StraftäterInnen das Gesetz missbrauchen könnten, um unterzutauchen. Weil mit dem Selbstbestimmungsgesetz dürfen der alte Vorname und der frühere Geschlechtseintrag nicht ohne Zustimmung öffentlich gemacht werden. Einfach, weil jemand unfreiwillig geoutet werden soll. Aber da sagt selbst die Polizeigewerkschaft dazu, auch wenn Leute das wirklich machen sollten, gibt es immer noch genügend andere Möglichkeiten, sie zu finden. Ihr Geburtsdatum, Nachname oder Aussehen würden sich ja dadurch nicht ändern.
Wir schauen jetzt noch kurz in den Iran, aber so wie letzte Woche auch schon nicht im Kontext vom Nahostkonflikt, sondern eher eigentlich wegen den Menschenrechten dort. Also diese Woche sind ja Videos von einer jungen Frau in Unterwäsche viral gegangen. Da sieht man sie auf der Straße in Unterhose und BH, wie sie mit verschränkten Armen wartet und ein bisschen rumläuft, während Menschen an ihr vorbeigehen. Hast du das gesehen?
Ja, ich habe es gesehen und ich fand's enorm mutig. Wenn man weiß, was mit Gina Mahsa Amini passiert ist und wie generell die Lage im Iran ist, dann, als ich diese Bilder gesehen habe, und das war ja am Anfang der Woche, dachte ich schon, oh, das ist krass mutig und ein krasses Zeichen. Aber vermutlich habe ich mir so gedacht, okay, für die Frau könnte das ganz schön böse ausgehen.
Ja, dazu kommen wir gleich noch. Und das Heftigste, finde ich, ist, dass das, glaube ich, eine spontane Entscheidung war. Das hat die nicht vorher geplant oder so, sondern das ist aus dem Streit heraus entstanden. Aber das erzählen wir jetzt nochmal von vorne.
Ja, richtig. Laut der iranischen Menschenrechtsorganisation Hengar war die junge Frau an einer Uni in Teheran mit dem Wachpersonal in Streit geraten. Die sollen ihre Kleidung dann zerrissen haben und dann hat sie sich, wahrscheinlich um gegen die strengere Kleiderordnung zu protestieren, bis auf die Unterwäsche ausgezogen. Danach wurde sie anscheinend festgenommen. Es gibt weitere Videos, die zeigen sollen, wie sie von der Sittenpolizei abgeführt wird. Und dabei soll sie auch geschlagen worden sein. Leider ist ansonsten noch nicht so viel über sie bekannt. Eine iranische Aktivistin sagt, ihr Name soll Ahu Dariai sein. Und die iranische Botschaft in Paris sagt, sie habe 2 Kinder. Das ist aber beides noch nicht bestätigt.
Ja, und wie du schon gesagt hast, ihr Protest, der erinnert viele natürlich an die Frau-Leben-Freiheit-Proteste. Also die haben ja 2022 im Iran angefangen, als die 22-jährige Gina Mahsa Amini in Polizeigewahrsam gestorben ist. Und diese junge Studentin jetzt, wie sie da ganz ruhig in Unterwäsche protestiert, während andere Frauen einfach so in Chador, also so nennt man diese Ganzkörperschleier, an ihr vorbeilaufen, die ist jetzt auch natürlich krass zum Symbol für den Kampf von Frauenrechten im Iran geworden. Es gab in mehreren Städten, also zum Beispiel in Paris, Solidaritätsdemos, wo Frauen in der gleichen Unterwäsche demonstriert oder Plakate mit Bildern von der jungen Frau nach oben gehalten haben. Und die iranisch-deutsche Journalistin und Autorin Gilda Sahebi, die hat in einem Interview mit ZDF zum Beispiel auch gesagt, wie beeindruckt sie von dieser jungen Frau ist.
Hat wirklich eine Stärke in diesen Protest reingebracht, die für mich fast unglaublich ist. Und ich habe gerade erst heute mit ein paar Frauen im Iran gesprochen. Und die sind alle sehr, sehr beeindruckt.
Das iranische Regime ist ja dafür bekannt, hart gegen politische GegnerInnen vorzugehen. Menschen werden willkürlich festgenommen, gefoltert und hingerichtet. Darüber haben wir in den letzten 2 Jahren ziemlich oft berichtet. Deswegen ist jetzt die Frage, was passiert mit der jungen Frau? Das iranische Regime hat sie sehr schnell als psychisch labil gelabelt. Und jetzt ist auch bekannt geworden, dass sie unfreiwillig in ein Zentrum für, in Anführungszeichen, Spezialbehandlung eingewiesen wurde. Also eine psychiatrische Klinik. Und genau das hatten AktivistInnen eben auch befürchtet.
Ja, Gilda Sahebi, die geht davon aus, dass das iranische Regime jetzt quasi wie so ein Exempel an ihr statuieren will und an ihr sozusagen seine Härte zeigen will. Also es könnte sein, dass sie gefoltert wird, vor Gericht gestellt und verurteilt wird, meint zumindest Sahebi, und wir behalten das natürlich auf jeden Fall im Blick. David, wenn du bewerten müsstest, wie zufrieden du gerade so bist, was wäre dir da am wichtigsten?
Ich glaube, mir wäre es am wichtigsten, dass es den Leuten, die mir wichtig sind, gut geht.
Wow, wirklich?
Bei dir?
Nein.
Schon. Doch.
Also das lasse ich jetzt nicht durchgehen. Es geht doch um deine persönliche Zufriedenheit.
Ja, ich mache tatsächlich meine persönliche Zufriedenheit sehr viel von anderen abhängig. Es liegt
das
aber auch daran, dass ich in einem aber es liegt auch daran, dass ich sonst in einem sehr, sehr stabilen Umfeld bin. So, das heißt, ich habe einen Job, der mir Spaß macht. Ich habe eine schöne Wohnung und so. Weißt du, was
ich meine?
Ja, das
sind wahrscheinlich all die Dinge, die auch zu deiner Zufriedenheit beitragen, die dir nur nicht bewusst sind.
Ja, das kann sein.
Danke für diese selbstlose Antwort. Also, warum ich das eigentlich gefragt habe, diese Woche ist der große Glücksatlas 2024 rausgekommen, und eine gute Nachricht, die mich persönlich ein bisschen überrascht hat: Die Deutschen sind dieses Jahr insgesamt wieder ein kleines bisschen zufriedener geworden. Hättest du das gedacht?
Nee. Also, es ist tatsächlich genau das Gegenteil von dem, was ich gesagt hätte, wenn man mich gefragt hätte.
Ja.
Man kriegt so viel Schlechtes mit, dass ich das Gefühl habe, dass das so eine Stimmung so richtig runterzieht. Ein bisschen auch, wenn man jetzt quasi auf die Ampel schaut, da gibt es ja so viel Unzufriedenheit einfach, die sich so ballt und die so quasi wie so eine dunkle Wolke, habe ich das Gefühl, so über so einer Stimmung von so einem Land hängt. Und deshalb ja eigentlich doch voll cool, dass wir eigentlich gar nicht unglücklicher geworden sind.
Zumindest nicht unglücklicher geworden, ja. Also mein Eindruck ist genau der gleiche. Ich glaube, was man wissen muss und was wir auch gleich nochmal ausführlich erklären werden, ist, dass wir uns immer noch quasi wieder von Corona erholen und dass deshalb sozusagen die Kurve immer noch so ein bisschen nach oben geht. Das hat jetzt vielleicht nichts mit der allgemeinen Weltlage zu tun. Aber erstmal zum Glücksatlas. Das ist eine Studie von der Uni Freiburg zusammen mit der Süddeutschen Klassenlotterie. Klassenlotterie ist einfach so eine staatliche Lotterieanstalt. Und für diesen Glücksatlas wurden fast 12.500 Leute in 40 deutschen Mittel- bis Großstädten gefragt, wie zufrieden sie in ihrem Leben gerade sind, aber auch in der Stadt, in der sie leben. Und ich finde, eigentlich müsste es eher Zufriedenheitsatlas heißen, weil die immer nach ihrer Zufriedenheit gefragt wurden, aber Glücksatlas klingt natürlich ein bisschen besser.
Ja, das Wichtigste, Deutschland ist insgesamt um 0,14 Punkte zufriedener geworden und liegt jetzt bei gut 7 Punkten. Damit man sich das im Kontext so ein bisschen besser vorstellen kann, also das Ganze wird auf einer Skala von 1, also überhaupt nicht zufrieden, bis 10 völlig zufrieden gemessen. Letzter Tiefpunkt war 2020 wegen Corona, hast du schon gesagt, bei gut 6,6, und das Rekordjahr war tatsächlich das Jahr vor Corona, 2019, bei gut 7,1, und da sind wir ja jetzt mit 7 Punkten gar nicht so weit von entfernt. Und da geht es jetzt nicht um riesige Sprünge, sondern echt wirklich um so Nachkommastellen, aber die machen laut der Glücksforschung wohl sehr viel aus. Zufriedenstes Bundesland ist Hamburg, am wenigsten zufrieden sind die Menschen mit ihrem Leben in Mecklenburg-Vorpommern, also quasi direkt daneben.
Also Atlas genau deshalb eben, weil verschiedene Regionen auch auf ihre Zufriedenheit untersucht wurden und es dann eben auch miteinander verglichen wurde. Also einmal auf Bundesländerebene, da hatten es jetzt gerade schon Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Und dann gibt es aber auch noch diese eben 40 Städte, die sich einzeln angeguckt wurden. Und wenn man das auf Stadtebene untersucht, dann ist die zufriedenste Stadt einfach Kassel, was, glaube ich, so gefühlt gar niemand auf dem Schirm hat. Und die unzufriedenste Stadt ist Rostock, und das wiederum passt ganz gut, weil das liegt ja in Mecklenburg-Vorpommern, was auch das unglücklichste Bundesland ist. Insgesamt kann man sagen, dass eigentlich eher so kleinere und ein bisschen unscheinbarere Städte an der Spitze sind. Also zum Beispiel Erfurt, Aachen, Kiel, Krefeld oder Münster. Und eigentlich so offensichtlich reiche Städte wie München oder Stuttgart, die sind eher im Mittelfeld. Und das finde ich tatsächlich auch das Spannendste an dieser ganzen Untersuchung. Also keine von diesen Städten ist besonders wohlhabend. Die sind alle eher so mittelmäßig in der Kaufkraft und die haben auch alle eher eine mittlere Arbeitslosenquote. Aber sie haben eine gute Gesundheitsversorgung, eine starke Familienpolitik, viele kulturelle Angebote, viele Grünflächen und bezahlbare Mieten. Das sind natürlich auch alles Punkte, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, aber die finde ich für mich persönlich auch auf jeden Fall einen großen Unterschied machen. Ich habe mal geschaut, du wohnst ja in Mainz, David, das ist auf Platz 21 und ich in Leipzig und auf Platz 11.
Okay.
Würdest du da mitgehen?
Ich muss halt dazu sagen, dass ich komplett biased bin, weil...
Du kennst keine andere, ne?
Ich habe es noch nie aus Mainz rausgeschafft, ja. Aber auch weil ich es hier ganz gerne mag. Also ich mag die Größe, es ist sehr studentisch. Es gibt aber natürlich auch so ein paar Probleme wegen kulturellen Angeboten für junge Menschen oder halt Mieten oder Wohnungssuche, auch nicht so einfach. Aber die Frage kann ich doch viel besser an dich stellen, weil du hast auch mal in Mainz gelebt und hast den Vergleich zwischen Leipzig und Mainz. Was würdest du sagen?
Also ich finde, es kommt total hin. Also von der Größe ist es ja super ähnlich und das Familiäre, das mag ich auch in beiden Städten. Aber hier ist es tatsächlich einmal so, dass die Mieten einfach wesentlich bezahlbarer sind und es gibt richtig viel Natur. Und das ist in Mainz, finde ich, auch immer so ein bisschen schwierig. Da muss man schon lange weit rausfahren und ich brauche halt so 10 Minuten zum See oder zu 2 Seen. Muss mich entscheiden, zu welchem See ich will.
Ja, das klingt jetzt aber alles vielleicht insgesamt ein bisschen so, als wären Geld und Wohlstand wohl überhaupt nicht wichtig für die Zufriedenheit. Das stimmt aber nicht. Und das sieht man vor allem an der Lücke zwischen Ost- und den westdeutschen Bundesländern. Westdeutsche Bundesländer liegen eher im oberen Drittel. Ostdeutsche Bundesländer sind eher ins Mittelfeld bzw. ans Ende von der Liste gerutscht. Und der Unterschied zwischen Ost und West war in den letzten Jahren mal kleiner, liegt aber jetzt wieder bei gut 0,3 Punkten und das ist ähnlich viel wie vor 10 Jahren.
Ja, und Hauptgrund für diese Ost-West-Lücke sind nach wie vor die ökonomischen Unterschiede. Also das Einkommen und das Vermögen von Privatpersonen in Ostdeutschland ist immer noch niedriger als in Westdeutschland und außerdem haben die Leute auch viel weniger Eigentum als in Westdeutschland. Man kann nämlich schon sagen, dass im Querschnitt wohlhabendere Personen grundsätzlich zufriedener sind als weniger wohlhabende. Und dieser Unterschied zwischen Ost und West, der war eigentlich auch nie weg. Aber die StudienmacherInnen erklären es damit, dass die Corona-Maßnahmen den Westen härter getroffen haben als den Osten. Also es ging eigentlich gar nicht dem Osten besser, sondern nur dem Westen schlechter. Aber es ist nach wie vor so, dass sich in den ostdeutschen Bundesländern viele Menschen strukturell abgehängt fühlen und so wie BürgerInnen zweiter Klasse behandelt. Und zum Abschluss drehen wir noch mal eine Runde Kurz-Kurz-News und das ist die große Leipzig-Folge. Wir müssen noch mal über Leipzig reden, aber ich muss dazu sagen, als ich die Meldung rausgesucht habe, habe ich das nicht gewusst. Okay? Also ich bin gar nicht so biased. Und zwar, es gab einen besonders schweren Diebstahl. In einem italienischen Restaurant in Leipzig wurde diese Woche zum zweiten Mal eingebrochen und das Tiramisu geklaut. Laut Restaurantbesitzerin ist da jemand wirklich einfach zum Kühlschrank gegangen, hat sich fein säuberlich eine Portion Tiramisu to go eingepackt und hat ansonsten nichts beschädigt und alles ordentlich hinterlassen. Der erste Einbruch, der war schon im September, da wurden allerdings auch noch Handy und Bargeld geklaut und danach hatte die Betreiberin dann eine Sicherheitskamera installieren lassen, deshalb gibt es den zweiten Einbruch jetzt sogar auch auf Video. Die Person war allerdings vermummt und um in den Laden zu kommen, soll sie ein ganz kleines Loch ins Fenster gebohrt und es dann aufgebrochen haben, wie so eine Maus irgendwie. Die Polizei ermittelt jetzt und in einem Interview hat die Restaurantbetreiberin gesagt:
Wenn sie unbedingt dieses Tiramisu möchte, stelle ich ihr gerne jeden Abend einen kleinen Teller aufs Fensterbrett, da muss sie nicht nochmal reinkommen.
Ganz schön nett von ihr. Für welches Dessert würdest du einbrechen?
Ja, ich glaube, dass ein Tiramisu schon relativ weit oben bei mir dabei wäre. Ich bin aber auch nicht so der Dessertesser. Also ich würde, glaube ich, lieber 2 Vorspeisen essen anstatt ein Dessert tatsächlich.
Okay, dann welche Vorspeisen?
Boah,
Also wenn du jetzt im italienischen Restaurant sind.
Ja, dann schon so, ich weiß nicht, so ein Carpaccio macht natürlich schon Bock, aber ansonsten natürlich auch Bruschetta oder Tomatenmozzarella, da ist alles am besten.
Hast du jetzt für die Vegetarier gesagt,
Ja. Nein, auch für mich. Okay. Auch für mich. Am besten einfach so eine große Antipasti-Platte, wo so von allem ein bisschen drauf ist.
Ich kann das übrigens rausfinden, weil ich habe nämlich bei der Recherche dann gemerkt, dass ich sehr nah an diesem Restaurant dran wohne. Es ist nur 5 Minuten von mir entfernt. Ich habe mir das fürs Wochenende mal vorgenommen, dass ich das da vielleicht mal testen gehe.
Berit, die Investigativ-Journalistin.
Nächste Woche mit Tiramisu-Ergebnissen zurück.
Ja, bitte. Ein Update zu den Landtagswahlen in Sachsen. Da sind die Sondierungsgespräche diese Woche nämlich gescheitert. Es wird jetzt also doch keine Brombeer-Koalition aus CDU, BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht und SPD geben. Die Parteien haben sich richtig lange besprochen, aber konnten sich wegen ihren Positionen zum Ukraine-Krieg einfach nicht einigen. Jetzt stellt sich halt die Frage, wie man von hier weitermacht, weil stimmenmäßig könnten CDU und AfD koalieren. Darauf hat die CDU aber gar keine Lust. Dann bleibt für die CDU im Grunde halt nur noch die Option, eine Minderheitsregierung zu bilden. Das ist in Deutschland aber super selten und der bisherige Ministerpräsident Kretschmer hat schon gesagt, dass er das auch nicht so fühlt, weil man da halt immer sehr, sehr viel verhandeln muss. Laut sächsischer Verfassung muss übrigens bis Ende Februar eine neue Regierung stehen. Ansonsten muss das Parlament aufgelöst und neu gewählt werden. Es bleibt also spannend.
Ja, ich finde es vor allem interessant, dass halt ja das BSW nicht von den Ukraine-Forderungen abgerückt ist und lieber die Chance auf eine Landesregierung verstreichen lässt. Aber die nächsten Bundestagswahlen, die kommen ja jetzt früher als gedacht. Und wir haben noch ein kleines Update zu letzter Woche. Herbert Grönemeyer hat nämlich jetzt auch der CDU bzw. der Jungen Union verboten, den Song »Zeit, dass sich was dreht« zu benutzen. Letzte Woche haben wir ja schon drüber gesprochen, dass der Rapper Soho Bunny der Jungen Union mit einem Anwalt gedroht hat, sollten die seine Version von »Zeit, dass sich was dreht« weiter auf Veranstaltungen spielen, weil das hatten die bei ihrem Parteitag nämlich gemacht. Und die Version von Soho Bunny, die ist aber ja nur eine Neuauflage von Grönemeyers Original von 2006. Soho Bunny hatte nur mit einem Anwalt gedroht. Grönemeyer hat aber jetzt ernst gemacht und seinen direkt mal eingeschaltet. Und der verlangt jetzt erstmal Unterlassung. Also die CDU und ihre Jugendorganisation, die dürfen jetzt erstmal keine Werbung mehr damit machen. Das Lied bei keinen Veranstaltungen spielen und auch nicht in Online-Videos benutzen. Und wenn sie sich nicht dran halten, könnte es sogar weitere juristische Schritte geben. Und der Chef von der Jungen Union, Johannes Winkler, hat auf X, also Twitter, zu dem Verbot nur geschrieben, Männer sind so verletzlich, darf ich die Zeile noch zitieren? Und das ist eine Anspielung auf Grönemeyers Hit Männer, den hören wir uns jetzt einmal ganz kurz an.
Männer nehmen in den Arm, Männer geben Geborgenheit, Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zärtlichkeit und Männer sind so verletzlich.
Und ich würde sagen, ja, Johannes, du darfst alles sagen, aber es ist halt ein bisschen am Thema vorbei. So. Ich finde aber nichtsdestotrotz diesen Song in dieser Woche auch einen sehr guten Abschluss.
Zum Abschluss schauen wir nochmal darauf, welche Themen denn nächste Woche wichtig werden könnten. Am Montag geht die 29. Weltklimakonferenz, also die COP29 in Baku los. Das liegt in Aserbaidschan. Das geht dann knapp 2 Wochen lang und dahin kommen tausende TeilnehmerInnen aus Politik, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft, um über das Klima zu diskutieren. Richtig was entschieden bzw. beschlossen wird meistens erst am Ende von der Klimakonferenz. Aber wir werden nächste Woche auf jeden Fall mal hinschauen und euch einen kleinen Zwischenstand geben. Das war's mit den Themen für diese Woche. Was für eine Woche, Berit. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz Danke sagen an unsere Funkformate, die diese Woche sehr, sehr viel gehasselt und Nachtschichten geschoben haben, um euch die aktuelle Lage zu präsentieren. Ihr könnt gern bei die da oben vorbeischauen. Ihr könnt bei Mr. Wissen to go vorbeischauen. Und wir haben uns hier natürlich auch viel Mühe gegeben, um euch die Situation irgendwie gut zu erklären. Hört da gerne rein. Wenn ihr aber sagt, okay, ihr wollt jetzt auch mal ein bisschen Abstand gewinnen, ist das auch vollkommen okay. Denn Cold Mirror hat auch einen neuen Funk-Podcast und der hat wirklich gar nichts damit zu tun. Hört da gerne mal rein und ansonsten schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet.
Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Berit.
Ich bin David. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF.
Und wir haben als Infotier diese Woche den Lemur. Tschüss.
Ciao.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Gib mir die Fernbedienung.
Nicht so viel Fernsehen, sonst kriegst du viel Ärger.
Oh, Werbung ist endlich vorbei. Es geht weiter.
Okay, wenn euch diese Sätze bekannt vorkommen und ihr euch besser an eure Lieblingsserien-Intros erinnert als an die Namen eurer Eltern oder Grundschulfreunde, dann ist dieser Podcast was für euch. Hey, ich bin's, Cuddy, aka Cold Mirror, und ich liebe es, Dinge bis ins kleinste Detail zu analysieren. Und in diesem Podcast setzen wir uns zusammen aufs Sofa und ziehen uns nochmal die Serien unserer Kindheit rein. Wir reden über das, was wir alle gesehen haben, aber dabei nicht gesehen haben. Es geht um Dreharbeiten behind the scenes, um kleine Details im Hintergrund, verrückte Fantheorien und manchmal auch um Skandale.
Das war so schlimm, dass die Folge nicht nur in England, sondern international verboten wurde.
Also schnappt euch eine Schüssel Cornflakes und schaltet hier euren neuen Lieblingskanal ein. Telekadi.